This was the prize for the fact that the world would only respond, but not to act preventively. So now we can do it differently, finally, in the correct way. Thank you for your attention. Glory to Ukraine.
Jetzt haben wir die Chance, anders mit Russland umzugehen und die Fehler von 2014 nicht zu wiederholen, sagt Ukraines Präsident Volodymyr Zelensky zum Abschluss seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Davos war das Weltwirtschaftsforum nicht sonst immer Anfang des Jahres, im Winter. Genau, dieses Jahr ist alles anders, aus Pandemiegründen. Und wir schalten gleich in die Schweiz zu unserem Kollegen Sven Astheimer, sprechen über Zelensky, über die Reaktionen und Lösungsansätze in dieser neuen, zerbrechlichen Welt. Herzlich willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 23. Mai. Ich bin Andreas Krobock, schön, dass Sie dabei sind. Wir schalten jetzt zuerst mal 500 Kilometer weiter südlich hier von Frankfurt in den Schweizer Alpenort Davos auf 1500 Meter Höhe. Dort hat heute das 52. Weltwirtschaftsforum begonnen, das unzweifelhaft unter noch komplizierteren Vorzeichen steht als die letzten Treffen in der Pandemie.
A very cordial welcome to the annual meeting 2022. In the spring of Davos.
Klaus Schwab bei seiner Eröffnungsrede, der Gründer dieses weltweiten Elitetreffens, zum ersten Mal, er sagt es, im Frühling in Davos. Damit ändert sich natürlich auch einiges für unsere Berichterstatter. Wie fast jedes Jahr sind ja gleich mehrere Kollegen vor Ort. Einer davon ist der Leiter der Unternehmensberichterstattung der FAZ und jetzt bei uns hoffentlich in einer einigermaßen verständlichen Leitung. Hallo Sven Astheimer.
Hallo Andreas, grüß Gott aus der Schweiz.
Vielleicht kannst du zu Beginn einmal ganz kurz erklären, warum Davos im Mai stattfindet und nicht wie sonst immer Anfang des Jahres.
Ja, das liegt natürlich noch an der Pandemie. Als die Planung in Gang gesetzt wurde, war ja noch nicht klar, wie das alles verlaufen wird. Und es zeichnet sich dann aber ab, dass das Risiko, im Januar eine Präsenzveranstaltung durchführen zu können, viel zu groß war. Es wurde dann ein Digital-Event, ein kleiner draus. Und man ist auf das Frühjahr gegangen und hat jetzt unter entsprechenden Sicherheits- und Testvorschriften hier wieder eine Präsenzveranstaltung für immerhin wieder mehr als 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Boden gestellt.
Ah, okay, aber nächstes Jahr geht es dann wieder auf den Winter zurück. Das ist jetzt sozusagen eine einmalige Verschiebung.
Das ist zumindest der Plan, aber bei diesem Virus, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist angesetzt für Januar. Ja.
Wir hatten vorher so ein bisschen die Hoffnung, dass du natürlich heute auch viele Leute triffst. Das ist da ja, wie du sagst, mit 2000 Leuten ein ganz schönes Durcheinander. Fakt ist aber, das liegt auf der Hand, dass der Ukraine-Krieg dieses Jahr das bestimmende Thema ist in Davos. Und so war dann heute auch nach der Eröffnungsrede von Klaus Schwab der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, der erste Redner.
The world is united already now, and I am thankful to the world for this. I would only wish you not to lose this feel of unity. I would wish that every one of you wakes up in the morning with this feeling in the head. Like, what have I done for Ukraine today? Thank you.
Die Welt muss vereint sein, sie ist vereint, aber Zelensky wünscht sich, dass dieses Gefühl mit der Zeit nicht verloren geht. Jeder möge morgens aufwachen und sich fragen, was habe ich heute für die Ukraine getan bzw. werde ich tun? Sven, hast du das Gefühl in Davos, dass die Mächtigen dieser Welt daran erinnert werden müssen? Wie waren die Reaktionen?
Also Zelensky, du hast es ja schon erwähnt, hat wieder eine sehr eindrucksvolle Rede hier gehalten, hat stehenden Applaus dafür auch bekommen. Die Botschaften sind auch angekommen. Es bestimmt hier sehr viele Diskussionsrunden, gerade bei Europäern, bei Amerikanern. Und der Wille zu unterstützen, der ist schon bei vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern greifbar. Ich war gerade noch in einem Gespräch mit dem Wirtschaftsminister Habeck und er hat anschließend erzählt, dass er nochmal mit Zelenskys Stellvertreterin gesprochen hat. Und man ist da schon auf dem Weg, das zu tun, was man tun kann. Es ist ja eine spezielle Lage. Auf der einen Seite wird immer noch gekämpft. Es ist immer noch Krieg in Teilen der Ukraine. Unglaubliches Leid, das ja auch von vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ukrainischen Delegation jedes Mal wieder neu geschildert wird. Auf der anderen Seite geht es aber auch um den wirtschaftlichen Wiederaufbau. Auch das forcieren die Ukrainer. Das hat auch Habeck erzählt. Und das ist so ein Dualismus. Man kann sich das kaum vorstellen. Ein Land, in dem teilweise noch gekämpft wird, will man wieder aufbauen. Aber auf der anderen Seite ist auch ganz klar, dort muss das Leben ja weitergehen. Dort müssen die Leute mit Strom und Gas versorgt werden, wenn Leitungen kaputt sind. Das macht so die Spannung in diesem ganzen Thema hier aus.
Mhm. Nun ist es ja auch so, dass diesmal kein einziger russischer Politiker in Davos eingeladen ist, beziehungsweise alle ausgeladen worden. Dabei hatte der Davos-Gründer Klaus Schwab, den wir zu Beginn gehört haben, ja über Jahre hinweg ein persönlich sehr gutes Verhältnis zu Wladimir Putin, hat viele Stunden mit dem Mann verbracht, wollte immer auch Brückenbauer sein, aber damit ist es jetzt in Davos vorbei. Die Russen haben in diesem weltwirtschaftlichen Rahmen keine Freunde mehr. Oder wird da unter der Hand auch noch anders geredet?
Ja, also wie gesagt, Klaus Schwab ist ein Vertreter, der eigentlich sagt, man muss eigentlich so gut wie immer den Gesprächsfaden am Laufen halten. Es gibt aber auch Situationen, in denen das keinen Sinn macht. Das war wohl auch schon mal mit dem Apartheidsregime in Südafrika vor vielen Jahren so. Und deshalb war das WEF, wie es ja kurz genannt wird, hier in der Schweiz, auch im Februar schon sehr früh dran und hat proaktiv die Russen ausgeladen. Ein wirklich außergewöhnlicher Schritt. Ob die Russen so gar keine Freunde mehr haben, das ist natürlich schwer zu sagen, weil auch nicht jeder, der sympathisiert, das vielleicht nach offen auch nach außen kundtut.
Ja.
Aber man sieht schon, dass die Russen hier zumindest in Davos isoliert sind oder beziehungsweise nicht auftauchen. Aber es gibt ja auch andere Foren. Auch das hat Habeck nochmal angesprochen. Im Rahmen der WTO, im Rahmen der G20, da wird man eben wahrscheinlich wieder auf Russen treffen, zumindest wenn da eine Delegation anreist. Und da macht man sich jetzt schon Gedanken, wie man um das obligatorische Familienfoto eben herumkommt. Hm. Denn dieses Bild zusammen mit Herrn Putin, falls er denn kommt, das möchte man im Moment jedenfalls auf keinen Fall haben.
Verständlich. Eine große Diskussion aktuell, nicht nur bei dir, sondern wahrscheinlich weltweit, ist die um die Wirkung der Wirtschaftssanktionen gegen Russland. Nicht nur für einen Energieneuaufbau der ganzen Welt, sondern eben auch um die Sanktionen. Und dazu hat auch heute die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Julia Sviridenko ganz klar Position und Stellung bezogen.
Sanction works just in case if this invasion will stop. Otherwise, there is no sense to discuss this partial sanction like SWIFT or partial sanction on ban of oil and gas. If the war is continuous, it means that sanction does not work at all.
Julia Sviridenko, wenn der Krieg weitergeht, und das tut er ja, dann wirken die Sanktionen nicht ausreichend, sagt sie. Sven, du warst ja, du hast gesagt, gerade eben auch noch auf einem Hintergrundgespräch mit unserem Wirtschaftsminister Robert Habeck. Der führt ja auch gerade innerhalb der EU einen ganz eigenen Kampf, was zum Beispiel das Ölembargo gegen Russland angeht. Ungarn blockiert und weil Entscheidungen der EU ja immer noch einstimmig sein müssen, lassen wir uns von Orbán auf der Nase rumtanzen. Oder hat Habeck eine bessere Idee?
Ja, ich glaube, als Politiker ist man in der EU einiges gewöhnt. Also man ist daran gewöhnt, dass immer auch mal ein paar Länder erstmal ausscheren, aber die Zuversicht scheint doch groß, dass man die noch auf Linie kriegt. Ansonsten gibt es einen Plan B, auch den treibt die EU voran. Und Habeck hat das heute interessanterweise nochmal auf einer Panelveranstaltung schon ausgeführt. Und zwar gibt es die Idee, beim Öl eine Art Kartell zu bilden. Da sagt Habeck selbst, das sei natürlich überhaupt nicht mehr marktwirtschaftlich, aber der Notlage dann geschuldet.
Aha.
Und zwar würde das so funktionieren, dass sich die großen Käufer zusammenschließen und sagen, wir kaufen nur bis zu einem gewissen Preis das Öl ein,
ja,
und drüber kaufen wir es nicht mehr. Es liegt natürlich auf der Hand, dass man da genug Käufer zusammen haben muss, weil sonst sagen die Verkäufer, lass es sein und dann steht man ohne da. Bisher, so sagt Habeck, sind die EU und die Amerikaner im Boot. Aber das reicht noch nicht. Deshalb ist man jetzt dabei, zu versuchen, Mitstreiter dafür zu finden. Ja. Beim Gas ist man nicht so weit. Da geht der Plan tröpfchenweise voran. In kleineren Schritten, da will man in Kürze auch von der EU getrieben so eine Art Einkaufsplattform auf den Weg bringen. Denn der Hintergedanke ist natürlich der, wenn jeder jetzt sein Gas kauft, dann treibt man die Preise rasch in die Höhe und ja, die Verkäufer machen noch viel höhere Einnahmen. Und das ist ja genau das, was man im Falle von Russland auf jeden Fall verhindern will. Also man ist schon man weiß, was die Ukraine erwartet, nämlich einfach einen sofortigen Cut, und das ist aus deren Sicht wahrscheinlich auch nur verständlich. Aus Sicht der Länder, die noch in der Abhängigkeit sind, gilt es darum, großes Tempo zu machen, aber man ist ja auch im Klaren drüber, über Nacht abschalten ist auch keine Lösung.
Dann muss ich jetzt einmal ganz kurz zum Abschluss mich einmal für die nicht ganz so optimale Tonqualität entschuldigen. Das kann passieren, wenn man so hoch in den Bergen ist wie du und da aufs WLAN wahrscheinlich angewiesen. Da sind ja auch noch 500 Leute neben dir, die das Gleiche benutzen. Sag uns doch noch zum Abschluss, Sven, was passiert in den nächsten Tagen und worauf bist du am meisten gespannt?
Ja, hier gibt es noch einige weitere Statements von interessanten Politikerinnen und Politikern. Es kommt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Es wird die EZB-Chefin Christine Lagarde kommen. Das ist natürlich auch gerade vor dem Hintergrund der galoppierenden Inflation, der Zinspolitik hochinteressant. Auch die Regulierung von Bitcoin, die sie angeregt hat. Von Kryptowährungen vielmehr wird sehr mit großem Interesse erwartet. Mhm. Und am Donnerstag wird Olaf Scholz hier präsent sein. Der wird eine Keynote halten und das ist auch eigentlich so der erste Auftritt vor so einem großen internationalen Forum in dieser Funktion, die er hat, als Bundeskanzler. Also das sind interessante Termine, und dann gibt es drumherum natürlich noch einige spannende Hintergründe. Also ist noch einiges geboten hier, auch wenn es ein bisschen kleiner zugeht, aber das war auch so geplant.
Dann bin ich gespannt, was du alles noch von dort zulieferst. Und deine Kollegen Patrick Berner und Gerald Braunberger kann man natürlich wie immer und auch andauernd bei uns in der Zeitung lesen, auf Faznet. Also da die Empfehlung und jetzt die besten Grüße. Bin gespannt. Mach's gut die nächsten Tage. Tschüss, Sven Astheimer.
Vielen Dank, Andreas. Mach's gut. Gruß nach Hause.
Auch Olaf Scholz tritt also in Davos auf am Donnerstag live und in der Schweiz. Und vielleicht ist er auch mal ganz froh, rauszukommen. Denn trotz oder vielleicht auch wegen seiner Regierungserklärung vor ein paar Tagen reißt die Kritik nicht ab. Wer zum Beispiel gestern Abend Anne Will im Ersten gesehen hat, der durfte hören, wie Scholz vorgeworfen wird, eigentlich gar nicht zu wollen, dass die Ukraine den Krieg gewinnt.
Die deutsche Industrie hat bereits am 28. Februar deutlich gemacht, dass sie sehr rasch um die 100 Leopard und um die 100 Marder ertüchtigen könnte. Bis heute kein Auftrag. Und das ist der Punkt. Ich befürchte, dass der Bundeskanzler nicht will, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Gewinnt in dem Sinne, dass die russischen Truppen aus dem Land getrieben werden.
Roderich Kiesewetter war das, CDU-Politiker und ehemaliger Bundeswehrgeneral. Er befürchtet, dass Scholz gar nicht will, dass die Ukraine den Krieg gewinnt? Kaum vorstellbar. Ziemlich harter Tobak. Müssen wir unbedingt mal einordnen und tun das jetzt zusammen mit unserem Ressortleiter Innenpolitik. Hallo, Jasper von Altenbockum.
Hallo, Herr Kroburg.
Herr Altenbockum, die Kritik an Scholz ist ja nicht neu. Seit Wochen schon. Reißt trotz der Regierungsentscheidung, schwere Waffen zu liefern, nicht ab. Übertreibt Kiesewetter oder ist dieser dauerhafte Vorwurf irgendwie nachvollziehbar?
Also ich finde, der Vorwurf ist nachvollziehbar, aber Roderich Kiesewetter schießt da über das Ziel hinaus. Weil zu sagen, Scholz wolle nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, das halte ich also für, ja, das ist eine etwas unfreundliche Unterstellung. Aber was er meinen könnte, ist, dass für Olaf Scholz es ganz wichtig ist, dass möglichst schnell ein Waffenstillstand, er will diesen Krieg beenden und möglichst schnell ein Waffenstillstand kommen soll. Was allerdings bedeuten würde, dass die Ukraine tatsächlich diesen Krieg nicht gewinnen kann. Ja, weil ein schneller Waffenstillstand bedeutet, Putin hat sein Minimalziel erreicht, eine territoriale Verbindung zwischen Russland und der Krim. Und davon wird er nicht mehr weggehen. Und insofern, wie gesagt, kann man das nachvollziehen, was Kiesewetter sagt.
Und er meint natürlich damit auch, dass diese schweren Waffen, die wir ja jetzt versprochen haben, immer noch nicht angekommen sind. Zumindest glauben wir zu wissen, dass sie nicht angekommen sind. Ist es denn, Herr Altenbockum, daran müssen wir uns in Deutschland ja ohnehin erst noch gewöhnen, an solche Entscheidungen, wo es um Militär geht und die nachfolgenden Prozesse, ist es denn eigentlich grundsätzlich in der Verantwortung des Kanzlers, dass Leopard, Kampfpanzer, Marder, Panzerhaubitzen, was auch immer, dass die nun auch irgendwann nicht nur zugesagt, sondern auch geliefert werden? Ist das noch Kanzlersache?
Also wenn er es zugesagt hat, der Ukraine, dann schon. Ich meine, die politische Entscheidung sowieso, weil er hat die richtige Kompetenz und da kann ihm eigentlich keiner im Kabinett dazwischen funken oder sollte jedenfalls nicht, weil seine Autorität dann auf dem Spiel steht. Aber natürlich kann er jetzt, er kann der Industrie jetzt keinen Befehl geben, irgendwas zu liefern. Nur der Punkt von Kiesewetter ist ja, dass die Waffen, die geliefert werden könnten, jetzt schon noch nicht geliefert sind. Und die Waffen, die die Ukraine eigentlich gar nicht haben möchte oder keine Priorität sind für die Ukraine, dass die wahrscheinlich früher kommen. Mhm. Also das ist schon insofern, also schon eine etwas verquere Situation. Aber grundsätzlich, und da war man sich ja auch bei Anne Will, glaube ich, einig zwischen den Diskutanten, dass es ist einfach ein Problem, dass Deutschland zu spät kommt mit diesen Waffenlieferungen. Mhm. Also was auch immer passiert, man hätte schon viel mehr tun können, wenn man sich früher dazu entschieden hätte, der Ukraine welche Waffen auch immer, schwere, halbschwere oder leichte, geliefert hätte. Und dann hätte man sich jetzt natürlich auch die Diskussion erspart.
Aber wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Ich meine, versetzen wir uns mal in Scholz. Der sagt jetzt, okay, wir müssen das jetzt liefern. Dass die einen Panzer liegen da, die anderen sind bei dem Rüstungsunternehmen und wir gucken jetzt. Das heißt, der hat die ja nicht selber im Garten stehen und kann sie persönlich ausliefern. Der wird ja andauernd telefonieren, zum Beispiel mit seiner Verteidigungsministerin.
Ja, und auch mit seinem Wirtschaftsminister, der Genehmigungen erteilen muss. Aber der Punkt ist, glaube ich, wirklich, dass es seit Wochen und Monaten Waffen gibt, die geliefert werden könnten. Und die Industrie sagt ja, wir könnten. Aber dann fehlt hier eine Genehmigung, da fehlt dort jenes, fehlt natürlich auch die Ausbildung teilweise, das wird ja jetzt gemacht. Aber es gibt schon diesen wunden Punkt, dass die Industrie sagt, wir könnten, ja, und ihr liefert nicht mit euren Entscheidungen.
Ist schon nicht so ganz so einfach. Und wieso hört man in dieser Sache, wo ja auch offensichtlich so viele Kleinigkeiten, Verfahren eine Rolle spielen, wieso hört man so wenig von der Verteidigungsministerin Christine Lambrecht? Steht sie auf der Bremse bei den Waffenlieferungen? Haben Sie da das Gefühl?
Ich weiß gar nicht, ob sie die entscheidende Figur ist in der Sache. Also es ist auf jeden Fall der Wirtschaftsminister, der Ausfuhrgenehmigungen erteilen muss. Und ich glaube nicht, dass jetzt Frau Lambrecht dem Herrn Scholz irgendwie in die Parade fahren kann. Ich glaube, da sind die Autoritäten sowohl in der Partei als auch im Kabinett so verteilt, dass da Ober den Untersticht. Also ich glaube nicht,
dass Merz Frau Lambrecht fordert ihre Entlassung, ne? Friedrich Merz hat
ja
gesagt,
aber so, aus, lieber Scholz,
aus anderen Gründen.
Rausschmeißen, ja. Wegen der Hubschrauber. Also Frau Lambrecht hat sich einfach hier und da Dinge geleistet, die jetzt nicht so glücklich waren, aber es ist, man muss ja auch ganz fairerweise sagen, da läuft auch eine Kampagne gegen die Ministerin, die sie selbst jetzt vielleicht, woran sie selbst nicht ganz unschuldig ist. Aber ich glaube nicht, dass in der Sache Frau Lambrecht jetzt die entscheidende Größe ist, die die deutsche Politik bestimmt, das glaube ich nicht.
Wer ist die entscheidende Größe?
Es ist nach wie vor Scholz.
Also ist er eigentlich letztlich auch verantwortlich?
Es ist schon seine Verantwortung, ja, muss man schon sagen. Und die Kritik richtet sich natürlich auch, arbeitet sich ein bisschen an ihm ab natürlich. Mhm. Aber die Kritik richtet sich schon zu Recht gegen ihn, zumal wenn es aus der eigenen Koalition ja hin und wieder deutlich oder nicht ganz so deutlich heißt, dass das Problem im Kanzleramt sitzt.
Mhm. Diese ganze Diskussion mit der Opposition hat natürlich auch noch einen ganz praktischen Hintergrund, denn der Bundestag muss ja über eine Grundgesetzänderung abstimmen mit, oder vielmehr will die Regierung das, mit der die 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, dieses sogenannte Sondervermögen, dann letztlich genehmigt, auf den Weg gebracht werden können. Sind das jetzt von Seiten der Union auch hauptsächlich politische Spielchen oder wollen die da wirklich nicht mitmachen? Es braucht ja eine Zweidrittelmehrheit.
Doch, sie wollen schon mitmachen, nur es sind halt die Bedingungen sind die entscheidende Sache. Die Union hatte andere Vorstellungen oder harte Vorstellungen davon, wie diese 100 Milliarden Euro verwendet werden sollten. Mhm. Und innerhalb der Koalition gibt es einen Streit darüber. Also der linke Flügel der Ampelkoalition will diese 100 Milliarden Euro nicht so ausgeben, wie die Union es will. Also Beispiel eben nicht nur für Waffensysteme und für Rüstung, sondern auch für sogenannte weiche Zwecke wie zum Beispiel Entwicklungshilfe oder andere Dinge, mhm. wo man sagt, das ist auch ein Teil von Verteidigungspolitik und Sicherheitspolitik. Und da ist die Union dagegen so. Und das ist der eigentliche Konflikt. Mhm. Wenn man eine Grundgesetzänderung macht, dann ist es nicht unbedingt nötig, dass die Ampelkoalition geschlossen ist, weil dann trotzdem diese Zweidrittelmehrheit entsteht. Mhm. Das hat Merz insofern unterminiert, weil er gesagt hat, wir bieten nur so viele Abgeordnete auf in dieser Abstimmung, wie wir für eine Zweidrittelmehrheit mit der Ampelkoalition brauchen.
Ah ja. Das ist die Form des Protestes dann.
Aber das ist demokratietheoretisch etwas heikel, weil er seinen Abgeordneten eigentlich nicht vorschreiben kann, einmal so und die anderen müssen so abstimmen. Ja. Jetzt hat Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende der SPD, hat
im Interview mit der FAZ im Übrigen.
In unserem Interview hat er gesagt, wir können auch anders, wir können auch mit einfacher Mehrheit beschließen. Das bedeutet dann aber, dass diese 100 Millionen Euro sozusagen weich gewaschen werden. Mhm. Denn dann muss er einen Konsens innerhalb der Ampelkoalition herbeiführen, der dazu führt, dass eben die Forderungen der Union zumindest mal nicht erfüllt
werden. Die wären schon mal raus dann,
ne? Die wären raus. Das Problem ist dann noch die FDP, weil die FDP dann doch eher zu dem tendiert, was die Union will.
Das heißt, wir haben es hier schon auch mit einer Menge normalem politischen Geschnatter und Alltagsgeschäft zu tun.
Ja, es ist nicht ein Spielchen, sondern es geht um die Inhalte. Was macht man mit diesen 100 Milliarden Euro? Gibt es noch das andere Problem mit dem 2%-Ziel der NATO? Als der Streit, machen wir das auch mit diesen 100 Milliarden Euro oder setzen wir das oben drauf? Muss das dauerhaft sein oder nur jetzt auf absehbare Zeit und so? Also es geht schon um harte inhaltliche Fragen. Mhm. Das ist schon wichtig.
Letzte Frage. Herr Altenbockum, Scholz, ich meine, Sie haben ja schon einige Regierungschefs kommen und gehen sehen in Ihrer auch längeren Beobachterkarriere. Jemand, der am Anfang so, ich will jetzt nicht sagen beschädigt wird, aber doch so hart in der Kritik steht wie Scholz, hat der noch überhaupt eine Chance, aus dieser Nummer irgendwie als Gewinner rauszugehen?
Also ich könnte es mir jetzt leicht sagen und sagen, es kommt drauf an, wie es jetzt weiterläuft. Aber ja, durchaus, natürlich. Also wenn man sich die Anfänge von Gerhard Schröder zum Beispiel anguckt, da hat es ähnlich, wie sagt man heute, gerumpelt, wie hier unter Olaf Scholz. Man kann sich dann fragen, ja, wie macht er das? Damals wurde der Kanzleramtschef ausgewechselt relativ schnell. Ich weiß nicht, wie es heute läuft, aber klar, also Scholz hat immer noch eine eigentlich ganz gute Perspektive.
Aber auch eine Lernkurve theoretisch noch.
Aber natürlich, klar. Also es muss schon irgendwie, es müssen dann auch mal Erfolge kommen, ja. Und nicht nur, also dieses Image der Zögerlichkeit, das ist ja das Kontrastprogramm zum Bundestagswahlkampf. Ja. Das kann er nicht dulden, dass sich dieses Bild festsetzt. Ja. Also er muss da schon irgendwie was dagegen setzen.
Dankeschön, Jasper von Altenbockum.
Ja, bitte. Tschüss.
Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 23. Mai. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, auf FAZ.net bekommen Sie die andauernd. Morgen früh um 6 Uhr dann auch wieder in unserem neuen Podcast, FAZ-Frühdenker. Alles Weitere dann in der Zeitung oder auf FAZ.net. Es gibt noch ein paar weitere Neuigkeiten. Nach ukrainischen Angaben soll sich an der belarussischen Grenze Streitkräfte zusammenziehen. Da warten wir noch auf offizielle Bestätigungen. Außerdem heißt es, dass die Verluste der russischen Armee in der Ukraine bereits nach 3 Monaten Krieg so hoch sein sollen wie die der Russen in den gesamten 9 Jahren des sowjetischen Afghanistan-Krieges. Auch eine beeindruckende Zahl, die aus britischen Geheimdienstkreisen kommt. Das war's für heute. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss. Morgen ist die Kollegin Katrin
Jakob hier für Sie da. Und dann schauen wir auf die Affenpocken. Bis dahin, ciao.